Was wir vorhin schon erwähnt haben, wir haben einen Griechen dazu eingeladen, heute Abend über Abraham zu predigen. Aber bevor es losgeht, habe ich nämlich eben gerade, kam mir noch ein Gedanke, dass als ich mich letztes Jahr für die Bibelschule ein bisschen mit Abraham befasst habe, hat es mich eigentlich sehr herausgefordert. Und ich denke auch, die Geschichte von Abraham an sich ist sehr herausfordernd. Und ich denke, Gott möchte uns heute Abend jeden persönlich herausfordern mit der Predigt, die der Aris vorbereitet hat. Und ich wollte nur so in die Runde fragen, bist du überhaupt bereit, heute Abend von Gott herausgefordert zu sein? Oder sind deine Gedanken schon an morgen gerichtet oder an die Woche oder die Abschlussprüfung etc.? Und ich möchte einfach, dass wir kurz nachdenken und einfach uns bereit machen, heute Abend von Gott herausgefordert zu werden. Dann bitte ich jetzt den Aris nach vorne. Und bevor es losgeht, habe ich noch, weil der Aris ist ja nicht aus der Subzone und manche von euch kennen ihn nicht, obwohl er ab und zu hier auftaucht und predigt, habe ich noch ein paar Fragen an dich. Unvorbereitet, aber ja. Aris, du bist kein Deutscher, richtig? Woher kommst du denn oder was?
Griechenland.
Gut. Er kommt aus Griechenland, falls ihr das nicht verstanden habt. Was bedeutet Aris?
Also erstmal, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber griechisches Blut fließt durch meine Adern. Aris hat verschiedene Bedeutungen. Also es kann als es eine Kurzform von Aristos. Aristos wäre perfekt und ohne Fehler, was ich nicht bin, aber ist vielleicht trotzdem ein guter Name. Und Aris sonst, gut, in der Geschichte war das auch ein Freiheitskämpfer, der von der Besatzung befreit hat. Und ohne jetzt irgendwie, aber man kann das ja auch übertragen, irgendwie auf dem Krieger für Gott, der in die Freiheit führt. Und in der Mythologie war das der Kriegsgott. Ne? Wir glauben nicht an diese griechischen Götter, aber wir können das ja umdrehen, Krieger Gottes. Genau.
Ja, dich würde es vielleicht interessieren. Ich habe letztens eine Liste gemacht für interessante Namen, die ich meinen Sohn nennen werde. Aris war nicht dabei. Und du bist verheiratet. Wie alt bist du denn?
Ich bin 22 plus 10.
Gut.
Aber ich werde eher
22. Und letzte Frage, und dann kannst du auch direkt loslegen, weil ich mich dann hinsetzen werde. Was machst du dann eigentlich beruflich?
Ich studiere gerade auf Lehramt, Gymnasiallehramt, Englisch und Religion. Also ich habe vorher auch andere Sachen studiert, aber jetzt studiere ich das und arbeite nebenbei an zwei Schulen als Vertretungslehrkraft und mache eine Hausaufgabenbetreuung da auch.
Sehr gut. Los.
Top, die Wette gilt. Okay, danke. Ja, schön wieder bei euch zu sein und euch zu sehen. Viele bekannte Gesichter und einige neue Gesichter. Und genau, schön heute bei euch zu sein. Wie schon gesagt wurde, es geht heute um Abraham und wir machen uns auf den Weg mit Abraham, gehen auf die Spuren Abrahams und sehen ein Leben in der Bibel, sehen eine Person, die total wichtig ist, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, der Bedeutung hat für uns auch. Und ich möchte so verschiedene Stationen beleuchten, so einige Punkte angucken. Jede von denen könnte eine eigene Predigt sein, deshalb können wir nicht ewig an jedem Punkt bleiben. Aber ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, von denen wir lernen können und die uns auch ansprechen. Ich möchte anfangen vorzulesen aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Gottes Ruf, der an Mose erging. Ihr wisst ja, dass Gott Abraham erging. War nur ein Test für euch, ob ihr zuhört. Spaß, ne? Und er wird gerufen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wir wissen, dass es total wichtig ist, der Mensch, ihr habt ja schon drüber gesprochen, über die Schöpfung, über dass der Mensch sich abgewendet hat von der Beziehung mit Gott. Und jetzt hat Gott einen Plan, uns zu, dem Menschen zu begegnen und ihm dieses Heilsangebot zu geben. Und Gott ist der, der die Initiative ergreift. Und er anfängt mit einem Menschen, Abraham, der ihn ruft, herausruft aus seinem Umfeld und aus ihm eine Nation sich erschafft, Israel, das Volk Gottes, ihm ein Gesetz gibt, sich ihm offenbart. Und aus diesem Volk heraus später sehen wir, dass der Messias kommt, Jesus Christus, unser Retter. Und dass diese Erlösung, die erstmal bei diesem so hauptsächlich bei diesem Volk war, jetzt ausgebreitet wird auf alle, die Christus annehmen, egal ob Jude oder Grieche, egal ob Deutsche oder Österreicher, egal ob Frankfurt oder Offenbach, das spielt auch nicht mehr die Hauptrolle, ob Mann oder Frau. Und was Bedeutung hat, ist es wie wirklich diese Beziehung mit Gott und auch vorher in der Zeit des, ne, als das Volk Israel primär das Volk Gottes war, da haben wir schon gesehen, dass es prophetisch diese Andeutung gab, dass sich das ausweiten wird. Da haben wir auch schon gesehen, dass Leute, die nicht aus dem Volk Israel waren, auch zum Glauben und die Beziehung mit Gott gekommen sind. Also wir sehen, Abraham ist eine sehr wichtige Figur. Und was wir hier sehen, ist, dass Gottes Ruf an ihn ergeht. Und er sagt, komm, verlasse dein Land und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott ruft jeden Einzelnen von uns. Gott ist ein Gott, der uns ruft, der jeden von uns liebt und der einen Plan mit uns hat. Und er ruft uns hinein in die Beziehung, er ruft uns dahin, dass wir das Opfer Christi annehmen. Jesus sagt, ne, wer an mich glaubt, wer mich annimmt, oder das heißt in Johannes, wer ihn annimmt, dem gab er das Recht, Kind Gottes zu werden, von neuem geboren zu werden. Und da ruft er uns hinein. Aber das ist noch nicht das Ende. Er ruft uns, ihm nachzufolgen. Weil es heißt ja auch, der Auftrag ist, dass wir zu Jüngern machen sollen, alle Völker. Und nicht nur zu Christen, nicht nur zu Bekehrten. Das heißt, wenn wir dieses Opfer annehmen, Jesus, dann geht es auch erst richtig los. Dann heißt es, ihm nachzufolgen, weiterzugehen, Jüngerschaft, Nachfolger Jesus sein. Ich fand das so cool eben bei dem Lied, I will follow every day. Und es geht wirklich darum, noch mehr als, ich habe einmal diese Entscheidung getroffen, sondern uns ständig auf dem Weg zu machen und Gottes Ruf zu hören, ihm nachzufolgen. Und auch da zu sagen, hey Gott, und was ich auch so gespürt habe, irgendwie in der Vorbereitung im Gebet, dass Gott sich so wünscht, dass wir wie Kinder zu ihm kommen und so mit so einer Neugier und sagen, hey, so, hey Papa, was machst du gerade? Hey Papa, was sind deine Gedanken? Ich will ein Teil von dem sein, was du tust. Also nicht, ne, er ist so da oben und ich mach mein Ding und er macht sein Ding, aber er will mit uns, ne, wie es im Englischen sagt, engagen. Er will, dass wir gemeinsam was machen und ruft uns da hinein. Und so wichtig, glaube ich, immer wieder die Zeit zu nehmen, wo wir still sind und auf ihn hören. In Psalm 46, 10 heißt es, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wo es nicht um unser Handeln und Tun geht, auch nicht so sehr um unser religiöses Handeln und Tun oder den Dienst für Gott, sondern wo wir zur Stille kommen, zur Ruhe kommen und erkennen, eine persönliche Begegnung mit ihm haben, ihn kennenlernen. Und dieses Wort, sowohl im Hebräischen, im Alten Testament, als auch im Neuen Testament, dieses Kennen, ist ein Wort, was von sehr viel Intimität spricht, wie von einem Ehemann, einer Ehefrau, wie sogar, was so sexuelle Konnotation hat. Das heißt manchmal im Alten Testament, und der Mann erkannte die Frau und da kam ein Kind zur Welt. Und das ist dasselbe Wort, was benutzt wird. Das heißt, ne, was es halt heißt, einfach eine tiefe Intimität mit Gott, ein tiefes Erkennen. Und da hinein ruft uns Gott. Und genau, also wie Daniel auch schon gesagt hat, diese Frage, ob wir bereit sind, von ihm zu hören, sind wir bereit, auch Stille zu halten und auf Gott zu hören, diese Zeit uns rauszunehmen, aber auch im Alltag zu sagen, hey, bei mir hilft das manchmal mitten am Tag, du gehst durch deinen busy Alltag, vielleicht zu sagen, hey Gott, und manchmal kommt vielleicht ein Gedanke oder ein Wort, eine Ermutigung, ein Bibelwort, und da offen zu sein und dass er zu uns spricht durch sein Wort, durch einen Gottesdienst wie heute, durch einen Gebetsimpuls. Und das Coole ist, dass Jesus gibt uns diese Verheißung. In Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Wir dürfen uns auf diese Verheißung stellen, dass er zu uns reden kann. Und wenn wir das noch nicht bewusst erlebt haben, uns auf diesen Weg zu machen und uns sicher zu sein, dass er seine Wege finden wird, zu uns zu sprechen. Und Jesus sehnt sich danach. In Offenbarung 3, 20 heißt es in dem Sendschreiben nach Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und aufmacht, dem, da ziehe ich ein und ich feiere das Abendmahl mit ihm. In Habakuk 2,1 heißt es, da sagt Habakuk der Prophet, ich stelle mich auf meinen Posten, auf meinen Wachposten, um von ihm zu hören, was er mir denn antwortet. Und immer wieder die Frage, bin ich an diesem Punkt, wo ich offen bin, wenn er redet, werde ich es hören oder bin ich so beschäftigt in meinem Alltag, dass ich es vorbeiziehen lasse. In Hebräer 3,8 heißt es, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt und auch heute einlädt, auf ihn zu hören. Und möchte uns ermutigen, auch unsere Ohren zu öffnen, die Ohren unseres Herzens und zu hören. Vielleicht es werden mehrere Punkte heute vorkommen in der Predigt. Vielleicht ist ein spezifischer Punkt, wo du spürst, boah, da merke ich, dass der Geist Gottes zu meinem Herzen spricht. Da merke ich, dass Gott etwas für mich hat. So lass uns gemeinsam auf dem Weg machen, heute auch von ihm zu hören. Das ist ziemlich krass. Das heißt, er soll sein Vaterland verlassen, seine Verwandtschaft, seines Vaters Haus. Also wir sehen ein ganzes Land, seine Verwandtschaft und dann seine direkte Familie, sein Haus. Und manchmal lässt uns Gott auch so große Schritte tun. Manchmal geht es auch darum, wirklich eine große Veränderung durchzumachen oder eine große Herausforderung zu machen. Also einmal führt er uns ja in die Beziehung mit ihm, aus dem Reich der Finsternis, lesen wir in Kolosser, führt er uns ins Reich des Lichts. Er führt uns in diese Jüngerschaft, aber manchmal sind es auch große Glaubensschritte. Ich habe vorhin gesehen, ihr habt über YWAM gesprochen, sicher einige von euch, wer von euch hat schon mal eine DTS gemacht, diese Discipleship Training School, ne? Also kennt ihr Jugend mit einer Mission, Organisation, wo man eine Bibelschule besucht und einen Missionseinsatz. Und ich bin mir sicher, das höre ich immer wieder von Leuten, die jetzt so ein YWAM ein halbes Jahr oder so oder länger gemacht haben, dass die irgendwelche Abenteuer erlebt haben, dass die gemerkt haben, okay, ich spüre, dass Gott mich dahin ruft. Das ist nicht nur auf YWAM bezogen, manche, also kann auch woanders sein, aber gerade von YWAM-Leuten habe ich es auch oft gehört, dass vielleicht Gottes Ruf war, aber die Umstände sahen noch nicht danach aus. Vielleicht war das Geld noch nicht da. Jemand von euch schon mal sowas erlebt? Ne? Ich sehe Nicken. Und das Krasse ist, später heißt es in Hebräer 11,8 heißt es über Abraham, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und manchmal wissen wir noch nicht, wohin die Reise geht. Wir leben im Westen so in der Welt, wo es viel um Sicherheit geht, wo ich das eine erst loslassen kann, wenn ich schon das Neue irgendwie habe. Das macht in vielen Dingen auch Sinn. Nur hier geht's darum, wenn Gott mich ruft, manchmal wird mich Gott rufen, eine Sache loszulassen, wo ich noch nicht weiß, wo es als nächstes hingeht. Und dann ist die Frage, folge ich Gott auch in dem? Ist mein Vertrauen in Gott und die Zuversicht, dass er sein Wort halten wird, größer als die Umstände und als das, dass ich jetzt schon eine Sicherheit habe. Ne? Und ich habe so eine, viele von euch, einige kennen bestimmt Keith Warrington, ne? Der auch ein Vater des Glaubens hier in Frankfurt und sicher auch vielleicht für einige von euch auch und der dient und predigt auch international. Und das habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob ich es von dir gehört habe, Daniel, oder von Daniel Warrington, von seinem Sohn, aber einfach so ein Erlebnis, wo Keith Warrington wusste, dass Gott ihn auf eine irgendwo hinruft, auf eine Konferenz, und er hatte das Geld nicht und ist bis zum Flughafen gefahren, hat sich da in die Schlange gestellt, und es kam jemand auf ihn zu, der ihn nicht kannte, der einfach von Gott den Impuls bekommen hatte, ihm Geld zu geben. Ja. Und es ist eine ziemlich abgefahrene Story. Aber ich finde, das ist ein krasses Beispiel für jemanden, der Gott vertraut hat, ist hinausgegangen und Gott hat versorgt. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle sowas erleben müssen oder auf sind so krasse Stories irgendwie unseren Fokus haben sollen, aber den Fokus auf Gott und wenn wir seine Stimme hören, ihm zu folgen. Also Gott lädt uns ein und fragt uns, bist du bereit, meinen Ruf zu hören? Bist du bereit, mir in ein neues Land zu folgen? Okay. Abraham macht sich auf den Weg, nimmt seine Frau mit Sarah und Lot, seinen Neffen. Und irgendwann, wer kennt den Song?
Time to say goodbye.
Ich bin zwar kein Italiener, aber Grieche. Aber irgendwann ist auch time to say goodbye. Und wir lesen in 1. Mose 13,5 und folgende, dass sich die Wege trennen. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte, und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es geht weiter, ich werde jetzt nicht immer alles vorlesen, und ne, steht dir nicht alles Land offen, sagt Abram, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und hier trennen sich Abram und Lot. Ja? Und ich finde es krass, auch diesen Satz, das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Und es kann sein, dass das Land, in das uns Gott führen wird, nicht alles erträgt, was wir mitnehmen. Nicht alles erträgt, was vielleicht noch mit uns in unserem Leben ist. Damit will ich jetzt Lot nicht schlecht machen und ich will auch nicht sagen, dass das die einzige Auslegung ist für diese Bibelstelle. Aber ich glaube, dass das auch hier drin steckt und dass es hier eine Botschaft gibt, heute für uns nachzudenken, wo ich mich auf diesen Weg begebe mit Gott, der Nachfolge in dieses neue Land. Gibt es Dinge, wo es gut sein kann, dass es irgendwann Zeit ist, time to say goodbye, dass Gott sagt, hey, hier, diese Sache, gib sie mir. Diese Einstellung, gib sie mir. Diese Denkweise, gib sie mir. Diese Lebenslüge, dass du es nicht schaffst, gib sie mir. Vielleicht diese Sache, mit der du kämpfst, diese Bindung, diese Sünde, gib sie mir, ich habe dafür bezahlt. Vielleicht auch diese Beziehung oder dieser starke Einfluss durch diese Person, gib mir das. Und wir lesen in Hebräer 12, Vers 1 bis 3, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hier geht es auch um diesen Lauf und dass es auf diesem Lauf Dinge gibt, die uns beschweren können. Es kann Sünde sein, die uns ständig umstrickt, alles, was uns beschwert. Wie so ein Rucksack. Ich habe letztens mal dieses von Happe Kerkeling das Buch gelesen, Ich bin da mal weg, weil er sich auf dem Jakobsweg begeht. Lustig und tief das Buch. Aber er spricht davon, wie er diesen Rucksack hat mit 11 Kilo und dachte, ja, ich gehe auf diese Pilgerreise, und irgendwann merkt er, boah, das ist so schwer, jetzt das diesen ganzen Weg durchzuziehen, und schmeißt da einige Sachen weg. Und das brauche ich eigentlich gar nicht so sehr. Und es kann immer wieder Dinge geben, wo Gott zu uns spricht. Sind wir dann offen, uns auch davon zu trennen? Das können Einstellungen sein. Und ich finde auch ein gutes Bild ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Sie waren in Gefangenschaft lange Zeit, 400 Jahre. Sie haben eine Sklavenmentalität angenommen, weil sie unter Sklaverei gelebt haben. Sie haben nicht in der Freiheit der Kinder Gottes, sie haben nicht in der Freiheit der Beziehung mit Gott gelebt. Und Gott ruft sie raus, benutzt Mose, sie rauszuziehen. Und sie sind in der Wüste und auf dem Weg in dieses gelobte Land, in das sie führt. Wieder sehen wir ein Land, und es ist sogar dasselbe Land, in das Abraham gerufen wird. Das hat einen Zusammenhang. Und wir sehen, dass sie zwar physisch aus Ägypten draußen sind, aber Ägypten noch nicht aus ihren Köpfen draußen sind, dass sie immer noch in dieser Sklavenmentalität sind, dass es immer noch ihnen schwerfällt, auch wenn sie viele Wunder mit Gott gesehen haben, ihm zu vertrauen, seiner Güte zu vertrauen. Als Moses auf dem Berg ist, machen sie sich einen neuen Gott, weil sie einen Gott haben wollen, weil sie diese Sicherheit wollen, weil sie was zum Anfassen wollen. Sie sehen sich manchmal, aber es ist hart, dieses Leben im Glauben, und sie sagen, okay, wir wollen zurück nach Sklaverei, nach Ägypten. Da hatten wir noch dies und das, obwohl es ein Leben in Sklaverei war. Und auch später, als sie die Riesen sehen im Land Kanaan, kriegen sie es mit der Angst zu tun. Und ihr Glaube an das, was sie sehen, ist größer als an die Verheißung Gottes. Und sie wollen wieder zurück. Und oft ist es so, dass vielleicht Dinge aus unserer Vergangenheit, bevor wir Jesus kannten, oder auch einfach während wir Jesus kannten, aber einfach uns anderen Dingen zugewendet haben, dass diese Dinge noch in unserem Denken Raum macht. Bist du bereit und sind wir bereit, wenn Gott zu uns spricht, hey, das brauchst du nicht mehr, trenn dich, it's time to say goodbye. Sind wir dazu bereit? Und ich erinnere mich, dass so eine Sache, mit der ich so gekämpft habe, und es war nicht so eine große, eindeutige Riesensünde, die so ganz auffällig ist. Es war eher so dieses, ihr wisst natürlich überhaupt nicht, wovon ich spreche, und also ich bin der Einzige, der das erlebt hat, aber diese kleinen Sachen, wo man weiß, es wird jetzt nicht groß jemandem auffallen, aber es ist so, es ist auch nicht so schlimm, aber eigentlich merkt man im Herz, boah, das ist eigentlich nicht richtig. Und es kann, wenn ich das erlaube, wirklich auf einem unguten Weg führen. Und es ist nicht so wirklich mit dem Herz, es ist nicht das, wie sich Gott es wünscht. Und in dieser Zeit, wo ich damit gekämpft habe, oh, ich mochte die Sache, aber das hat mich auch, wusste, dass es, dass Gott mich da ruft in die Freiheit. Und ich komme in so ein, gehe in McDonald's rein, warte auf jemanden und ich höre diese Musik, die da läuft. Und da war dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. All of me, why not take all of me? Ich weiß nicht, aus irgendeinem Film, irgendwo kommt das vor. Also Sie sehen, heute ist schon so ein Musical-Tag irgendwie. Und ich merke, krass, Gott spricht zu mir, ja, dieses Lied, weil es hat, das hat wirklich, why not take all of me? Okay, Gott, ja, da ist dieses Ding, was ich so, ich habe mich damit arrangiert, es ist nicht groß schlimm, es fällt niemanden auf, aber Gott ruft mich, hey, gib mir das auch, ich möchte alles von dir. Und ich fand es so cool und wirklich so liebevoll von Gott. Und ich glaube, das ist heute auf Gottes Herzen, es auch zu uns zu sprechen. Vielleicht merken einige von uns, hey, das ist hier etwas, wo Gott zu mir spricht, es loszulassen. Aber dass Gott nicht kommt mit der Rute und sagt, hier, du musst das loslassen, sondern dass er als liebender Vater, weil er weiß, was gut für uns ist, und er kann herausfordernd und streng sein, aber er ist liebevoll in seiner Art, wie er das tut. Er weiß, wie er uns begegnet. Und es hat mich sehr berührt, dass er es auf diese Art, auf dieses, durch dieses Lied gemacht hat und zu meinem Herzen gesprochen hat und mir das geholfen hat. Paulus sagt an einer Stelle, dass, na, wenn ein Bruder irgendwie in Sünde gefallen ist oder dann stellt ihn sanft wieder her. Und das ist so ein Wort, was mir kam und ich glaube, was Gott uns heute aussprechen möchte, dass da, wo wir, und es muss auch nicht so tragisch sein, dass es irgendwie eine Riesensünde ist oder dass wir voll gefallen sind, aber wie auch immer, in dem, wo wir kämpfen, in dem Lot, in dem, wo Gott uns herausfordert, auf Wiedersehen zu sagen, uns davon zu trennen, damit der Weg leichter wird, indem er uns auch zuspricht, dass er uns sanft wiederherstellen möchte und wir uns darauf einlassen dürfen. Und dann wird der Weg auch einfach leichter. Wir sind beweglicher. In Johannes 3 heißt es, der Wind weht, wo er will. Wir sehen nicht, wo er kommt, wohin er geht. Und so ist es mit denen, die aus dem Geist geboren sind. Und die können in eine Leichtigkeit kommen. Und ich fand das so cool, dieses zweite Lied, was hieß Perfect Love. Ne? Boah. Ich fand das so stark und es ging darum, ne, we will trust you oder we will go for you. Ich weiß auch nicht mehr genau den Text, aber und was ich so gesehen habe einfach auch im Geist ist euch als Sapson, wie ihr lauft, wie ihr rennt und wie ihr diese Liebe, wie ihr das proklamiert, diese Liebe, die ihr empfangen habt in dieser Leichtigkeit und das auch anderen Leuten weitergibt. Und ich habe gesehen, einfach so innerlich, wie ihr so Herzen anderen Leuten weitergibt oder auch so Luftballons mit Herzen, dass ihr als Armee aufsteht, aber nicht als Armee, die gegen Menschen kämpft, sondern Armee, die für Menschen kämpft, gegen die Dunkelheit. Und das ist einfach mein Gebet. Und ich glaube, dass Gott das macht und machen wird. Und es war so cool, dann habe ich mal so zufällig gesehen, was unsere Prinzessin Elina hier so malt. Und dann habe ich gesehen, dass es so Herzen waren. Und das fand ich voll cool. Und ich glaube, dass es eine Bestätigung einfach von dem war, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Okay, die Reise mit Abraham geht weiter. Und ihr kennt die Story, oder die meisten von euch, bin ich sicher, kennen die Story, dass Gott hat dir die Verheißung gegeben, du wirst einen Sohn haben. Und Abraham ist aber schon alt geworden und Sarah auch. Und genau, hier kommt es zu der Szene. Und ich meine, Gott, Abraham hat ja die Verheißung, hey, aus dir werden Nachkommen werden, so zahlreich wie das Sand am Meer, wie die Sterne im Himmel. Und hier werden sie immer und immer älter. Und Abraham kommt zum Punkt in 1. Mose 15, Vers 3 und bis Vers 6, wo er sagt, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Ne? Er hat so logisch geschlussfolgert, ja, mir hast du sie ja nicht gegeben. Es ist zu spät, time is over, wir sind alt. Aber du wirst jetzt wohl einem meiner Knechte ein Erbe geben. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Später in Vers 18 heißt es noch, da schloss der Herr einen Bund mit Abraham, sprach, dein Nachkommen will ich dieses Land geben und dem Strom Ägypten an, bis an den großen Strom Euphrat. Jetzt, die Zeit vergeht und in Kapitel 16, in den ersten drei Versen, lesen wir Folgendes. Sarai, also ihr Name änderte sich später zu Sarah, von Sarai zu Sarah und von Abram zu Abraham. Und hier noch Sarai. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Das heißt, diese Verheißung ist jetzt noch nicht wahr geworden. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Jetzt sehen wir, es passiert nichts. Gott hat eine Verheißung geschenkt. Und jetzt fängt Sarai an, so nachzudenken. Ne? Das kennen wir von uns. Wir fangen an, nachzudenken und Schlussfolgerungen zu ziehen. Okay, der Herr hat mich dann wohl verschlossen. Das klappt dann wohl nicht. Das ist dann vielleicht doch nicht Gottes Plan. Dann müssen wir das vielleicht so machen. Und sie kommt mit einem Plan. Und hier steht, Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Das heißt, anstatt der Stimme Gottes zu gehorchen, gehorchte der Stimme Sarais. Er hört auf diese Stimme. Und die Frage für uns ist auch, auf wessen Stimme hören wir? Gott spricht zu uns und Gott lädt uns ein, wie ich schon vorhin erzählt habe, er lädt uns ein, seiner Stimme zu folgen, auf ihm zu hören, auf seine Verheißung. Aber es sind sehr viele andere Stimmen, die auf uns einreden. Und auf welche Stimme hören wir, welche Stimme gehorchen wir? Gerade auch, wenn es um so eine Verheißung geht, die sich zieht. Ja, aber Gott spricht zu uns in Jesaja 40, 31, die auf den Herrn vertrauen. Und dieses Wort heißt auch so, ja, so erwartend drauf hoffen, denen gibt er neue Kraft und sie werden auffahren wie mit Adlers flügen und sie werden gehen und nicht müde werden, laufen und nicht matt werden. Aber was sind die Stimmen, auf die wir hören, die auf uns einprassen? Die Stimmen in dieser Welt. Und damit meine ich nicht, oh, diese böse und schlimme Welt. Ich meine, Gott ist für diese Welt gestorben. Aber es werden Dinge kommen, die uns wegziehen wollen und die uns auch in Kompromiss führen wollen. Und das Krasse ist ja, dass Sarai hat ja nicht mal den, es geht ja nicht mal gegen die Verheißung. Sie rechnet sogar mit der Verheißung. Es geht ja um die Verheißung. Gott hat das ja gesprochen. Aber es geht hier darum, dass wir das aus eigener Kraft machen. Und wir sind versucht manchmal. Wo gibt es Punkte in unserem Leben, vielleicht wo Gott zu uns gesprochen hat und wir versucht sind, das Ding aus eigener Kraft ins Leben zu rufen. Und später hören wir in Galater, heißt es auch über, wir wissen ja, dass später, dass Isaak zur Welt kommt. Ne? Das ist der Sohn der Verheißung durch Sarah, obwohl sie so alt ist. Und dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Und später lesen wir in Galater das auch, dass so ein bisschen dafür steht, dass Ismael, dieser Sohn, das steht so für die Frucht aus dem Fleisch. Ja, das heißt jetzt nicht, dass unser Fleisch irgendwie schlecht ist, unser Körper schlecht ist, aber dieses menschlich Gesinnte oder das aus der sündhaften Natur, das selber zur Geburt bringen wollen, das selber machen wollen und wirklich Isaak und Sarah, die Mutter, für diesen Bund der Freiheit steht, für das, was aus dem Geist kommt, aus der Verheißung Gottes. Und Hagar, die Magd und Ismael so für diese Knechtschaft. Was nicht heißt, dass jetzt Gott Ismael hasst. Wir sehen, dass er ihn auch segnet. Aber was dieses Bild ist da drin für uns. Und die Frage ist, wo machen wir so einen Shortcut und probieren etwas aus eigener Kraft zu tun. Und die Versuchung kann groß sein. Wir sehen Jesus. Jesus hatte den Auftrag, er wurde zum Retter der Welt, diese Königsherrschaft anzunehmen, als König der Könige und Herr der Herren erhoben zu werden. Und es musste aber durch diesen Weg des Kreuzes gehen, wo er die Schuld auf sich trägt, wo er den Weg des Leids auch geht. Aber Satan kommt zu ihm in der Wüste und er sagt, guck mal, wenn du mich anbetest, gebe ich dir diese ganzen Königtümer. Und hier ist die Versuchung da, einen Shortcut zu machen. Und das war ja eigentlich auch seine Berufung, erhoben zu werden in die Herrlichkeit. Und hier ist die Versuchung, einen Shortcut zu gehen. Aber er würde einen riesen Kompromiss machen, weil er Satan anbeten würde. Und nicht immer ist es sowas Krasses. Manchmal arbeitet der Feind auch Fein, aber wir werden versucht sein, Dinge aus eigener Kraft zu machen. Okay, was bedeutet das? Was bedeutet das? Soll ich jetzt nichts tun? Soll ich jetzt irgendwie in der Passivität bleiben? Macht Gott das irgendwie? Und da lesen wir aber, also einmal sehen wir, dass genau, dass Gott nochmal zu Abraham und Sarah spricht und sie ermutigt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, auch von ihr, also von Sarah, will ich dir einen Sohn geben, ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden Könige über viele Völker, waren jetzt ein paar Verse aus 1. Mose 17 und später in Hebräer 11, Vers 11 sehen wir, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Also das heißt nicht im Gegenzug zu dem aus eigener Kraft gleich vorbrechen, heißt das nicht, dass wir einfach, naja, vielleicht passiert's, inshallah, und sondern auch das im Glauben anzunehmen. Weil wir sehen hier, dass Sarah es angenommen hat und deshalb war es möglich. Aber auf der anderen Seite, was heißt im Glauben annehmen? Das heißt nicht, dass wir als Superhelden immer durchgehen. Wir sehen in der Bibel, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ist auch gefallen. Wir sehen, er hat krasse Sachen gemacht, richtig krasse Sachen. Gott nennt ihn trotzdem ein Mann nach dem Herzen, weil er immer wieder aufgestanden ist und weil er diesen Weg weitergegangen ist. Deshalb soll es auch keinen Druck für uns erzeugen, dieses im Glauben festhalten, dass wir uns immer gut fühlen und es immer alles rosig ist und toll und wir nie zweifeln. Aber es ist dieses, manchmal auch dieses leise und stille, ja, Herr, dieses, ja, ich gehe diesen Weg. Ja, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Aber ich gehe diesen Weg weiter, nicht aufzugeben. Und so sehen wir, dass Abraham der Verheißung Gottes glaubt, obwohl sie absolut den Umständen entgegengesetzt ist. Und da die Frage für uns, glauben wir Gottes Verheißung für uns, auch da, wenn die Umstände das Gegenteil schreien. Und es werden auf jeden Fall E-Mails kommen, die sich anbieten. Es werden auf jeden Fall Shortcuts kommen. Aber es wird auch Entmutigung kommen, die sagen will, ach lass es. Und ich glaube, dass Gott uns heutige ermutigen möchte. Vielleicht sind noch Verheißungen auf deinem Schrank. Vielleicht hast du sie abgelegt. Vielleicht Dinge, die Gott zu dir mal in der stillen Zeit gesprochen hat. Oder einfach Dinge, wo du im Herzen wusstest, hey, eigentlich bin ich dafür gemacht. Oder wo ihr mal zusammen gebetet habt und jemand hat einen Eindruck gesagt, hey, ich glaube, Gott sagt das zu dir. Vielleicht hast du dir was in deinem Gebetstagebuch auch aufgeschrieben, was eine super Sache ist, um auch Dinge nicht zu vergessen. Und hast es zur Seite gestellt, weil es nicht passiert ist. Und frag Gott, wo er vielleicht neue Verheißungen, dich an Verheißungen erinnern möchte. Ich habe gestern nochmal so eine CD gehört, das war eine Aufnahme von Leuten, die für mich gebetet hatten in den USA 2006 und Dinge über mein Leben ausgesprochen haben. Ich habe das gehört und ich dachte so, okay, ist 8 Jahre später. Ich sehe schon, dass sich so einiges entfaltet hat. Andere Sachen sind noch irgendwie lange nicht da, aber ich merke, dass Gott etwas tut und ich denke, warte mal, Abraham hat so lange gewartet. Das heißt überhaupt nicht, dass diese Dinge nicht kommen. Und ich wurde ermutigt. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mich ermutigt. Was sind 8 Jahre? Ja? Und deshalb, wo ist vielleicht in deinem Schrank irgendwo abgelegt noch eine Verheißung? Manchmal ist so eine Verheißung wie eine Saat, die wir dann nehmen und in den Boden pflanzen und sie bewässern. Und manchmal im Gebet damit kämpfen. Paulus sagt zu Timotheus, hey, kämpfe mit diesen, mit den Verheißungen, die dir gegeben wurden, als dir die Hand aufgelegt wurde. Und auf der anderen Seite, wo sind wir vielleicht versucht, Dinge aus eigener Kraft? Wo merken wir, dass Gott jetzt vielleicht zu uns spricht? Hey, hier hat Gott mir eine Verheißung gegeben und ich versuche das gerade auf Biegen und Brechen mit eigener Kraft und bin einfach total überfordert und bin nicht mehr ich selbst. Und wo ist es vielleicht Zeit, das mir nochmal anzugucken, zu fragen, hey, ist das überhaupt richtig? Soll ich das gerade machen mit meiner Kraft? Die Geschichte geht weiter. Der Sohn kommt. Oh, happy day. Die Verheißung ist da, man denkt jetzt so, boah, der Glaubenskampf ist durchgebrochen, Durchbruch, yeah. Das Kind ist da, jetzt kann nichts mehr schiefgehen und dann kommt Gottes Wort erneut. Und Gott spricht zu Abraham und die meisten von euch wissen, was er zu ihm sagt. Ich möchte, dass du deinen Sohn Isaak bringst zu dem Berg Moria und ihn als Brandopfer mir opferst. Heftig. Und Abraham ist gehorsam. Und der Engel hält ihm auf im letzten Moment, bevor er seinen Sohn Gott schlachtet und sagt, nein, ich wollte dich nur prüfen. Und ich sehe, dass du, und dann plötzlich fängt ein Widder da an, der sich im Gestrüpp verlaufen hatte. Und der Engel sagt ihm, nimm, hier ist das Opfer, Gott hat für ein Opfer gesorgt. Und später heißt es, spricht der Herr zu ihm, weil du solches getan hast, deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Also für diesen Gehorsam belohnt er. Das klingt erstmal sehr krass, und viele Leute kommen jetzt, oh, wie kann ein Gott sowas zulassen? Und das ist nochmal ein großes Extra-Thema, aber andererseits sehen wir Gott. Es ist nicht dazu gekommen, dass er ihn umgebracht hat. Wir sehen, es ist zu einer Zeit, noch auch vor dem Gesetz, zu einer Zeit, wo viele Leute ihre Kinder geschlachtet, wirklich anderen Göttern dargebracht haben. Und wir sehen auch, dass Gott das benutzt, weil er hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat Jesus Christus nicht verschont für uns. Aber Abrahams Sohn wurde verschont. Und auch dieser Widder, der da kommt, ist auch ein Bild, symbolisch, prophetisch für dieses Lamm. Das ist ja alles so eine Family Widder, Schaflamm. Christus, wie die Griechen wollen, ja, können ja mal in 5 Grade sein lassen. Das prophetisch dahin zeigt, dass Christus dafür gestorben ist und er seinen Sohn verschoben kann. Und wenn wir jetzt, ne, manche Leute fragen, was ist, wenn Gott das jetzt einem sagen würde, aber wir wissen, dass Gott nicht so redet, weil wir wissen, dass er seinem Wesen nicht widerspricht, und wir uns jetzt auch im neuen Bund befinden und er das auch damals sogar nicht zugelassen hat. Aber das ist nochmal ein extra Thema. Was krass ist, ist, dass Abraham selbst diesen Sohn nicht verschont. Also selbst die Segnung, die er sich so gewünscht hat, was eingetroffen ist, diese Verheißung, die nach diesem Glaubenskampf wahr geworden ist, dass selbst als Gott ihn gebeten hat, er bereit war, auch das ihm hinzulegen. Und es heißt auch wieder in Hebräer 11, 17, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, dass von Isaak, dein Geschlecht soll aus ihm kommen. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Sein Vertrauen in die Verheißung war so groß, dass er selbst das niedergelegt hat. Und manchmal wird Gott etwas nehmen, eine Segnung, die er uns gibt, manchmal wird er sie vielleicht zurückverlangen, wird sie dann durch einen Prozess von Tod und Auferstehung nehmen und dann uns selber davon freimachen, uns zeigen, dass der Geber wichtiger ist als die Gabe. Weil manchmal bekommen wir die Gabe und dann, my precious, und sind so fixiert auf das Geschenk, dass wir den Geber vergessen und dass wir unser Ding damit machen wollen. Und Gott sagt, wait a minute, es ist immer noch mein Ding. Und es kann sein, dass er uns manchmal ruft, es wieder abzugeben und es durch Tod und Auferstehung geht. Oder einfach es ihm hinzulegen auf den Altar und zu sagen, Herr, nimm mich. Herr, nimm diesen Beruf, du hast ihn mir geschenkt. Nimm diesen Dienst, nimm diese Leitung, nimm auch diese Ehe. Ich lege es dir hin, weil ich kann es nicht ohne deine Kraft. Ich kann es nicht. Es gehört sowieso dir. Nimm mein Geld. Ich will nicht dran festhalten. Ich leg's dir hin. Sei du Herr darüber. Und das ist so eine Power. Das ist dieses Surrender, wo wir die Dinge Gott wirklich hinlegen. Und deshalb, Abraham ist bereit, das Geschenk hinzulegen, die Segnung, die er hingelegt hat, um sie wieder neu von Gott zu empfangen. Sind wir bereit, auch Gott seine Segnung hinzulegen, zu wissen, dass der Segner noch wichtiger ist als die Segnung. Okay, kommen zum letzten Punkt. Und auch darin nochmal zurückblickend, wenn es darum geht, ihm zu vertrauen. Ne, wir machen manchmal, ja, gucken mal, wie können wir das machen, wie kann Verheißung wahr werden, aber in Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das heißt nicht, benutze nicht deinen Verstand. Das heißt nicht. Aber es heißt, verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Verlasse dich mehr auf den Herrn als auf deinen Verstand. Okay, zum letzten Punkt. Abraham ist Vater, wir nennen ihn Vater Abraham. Und wie geht das Lied?
Vater Abraham gehe.
Genau. Oder Father Abraham had many sons. Genau. Wir sehen heute ein Musical, um uns ein bisschen wach zu halten. Ne? Und wir sehen, er wird Vater Abraham genannt. Warum? Ich habe schon vorgelesen diese Stellen, wo es heißt, dass er Vater vieler Völker wird, Vater zur Nation, dass diese Errettung für die Menschheit kommt durch sein Geschlecht. Und es heißt auch nochmal in 1. Mose 17, Vers 4 und 5, sieh, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Genau. Okay, und wir lesen, das ist so cool, im alten Neuen Testament wieder so einen Rückblick aufs Alte Testament zu bekommen und es gibt uns immer wieder eine neue Perspektive. In Römer möchte ich noch ein bisschen was vorlesen, dann noch was dazu sagen. Römer 4 geht es nochmal um Abraham, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Vers 13, denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Ich werde jetzt noch einen letzten Abschnitt hier vorlesen. 17 bis 25. Der ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er, also Abraham, hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, auch von uns, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit geworden, gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denn denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unsere rechtfertigen willen auferweckt. Abraham ist der Vater dieser Nation, der Vater Israels, der Vater vieler Völker und weil er ist auch unser Vater im Glauben, weil er ist gerecht geworden, auch nicht durch das Gesetz des alten Bundes, sondern durch den Glauben. Er war da vor dem Gesetz. Und wir, wenn wir glauben, werden auch zu seinen geistlichen Kindern. Das heißt, Abraham ist unser geistlicher Vater. Und wir, wenn wir dieses Geschenk Christi annehmen, sind Teil des Volkes Gottes. Und er ist unser Vater. Okay. Und noch ein Punkt ist diese Vaterschaft Abrahams. Und dass Gott uns auch auf lange Sicht als ruft in eine Vaterschaft und in eine Mutterschaft. Natürlich, Abraham ist einzigartig, werden jetzt nicht alle so wie er. Er hat einmalig in der Geschichte erlebt, wir werden jetzt nicht dieser Vater des Glaubens sein für die Geschichte und es kommt noch ein dritter Bund und keine Ahnung und Leute werden über uns in der Bibel lesen. Aber dennoch glaube ich, dass das auch etwas zeigt, wozu uns Gott ruft, Vaterschaft und Mutterschaft anzunehmen. Was bedeutet das? Einige Aspekte davon, von Vaterschaft und Mutterschaft. Und es geht hier nicht darum, dass wir das Alter haben von einem Vater, einer Mutter oder dass wir im physischen Väter oder Mutter sein, obwohl das auch ein toller Weg ist, Vater und Mutter zu sein. Aber was macht ein Vater, eine Mutter? Ein Vater, eine Mutter übernimmt Verantwortung. Ein Vater, eine Mutter schaut nicht nur danach, was bekomme ich, bin hier nur, ja, alles wird für mich getan, sondern fängt an, Verantwortung zu nehmen. Sehen wir diese Verantwortung? Ich glaube, Gott ruft uns, wo immer wir sind, in der Schule, in der Uni, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in dieser Gesellschaft, durch unsere Wahl, durch unser Sein in der Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gott ruft, was macht ein Vater, eine Mutter? Gibt etwas weiter. Nimmt nicht nur etwas für sich. Jesus, als er seine Jünger beauftragt, rauszugehen, das Reich Gottes zu verkündigen und Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Leute von den Toten aufzuwecken, sagt er, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt weiter. Wir haben Dinge umsonst empfangen von Gott. Wir dürfen diese Dinge weitergeben. Und selbst wenn wir wenig empfangen haben, das können wir weitergeben. Und es soll nicht um so einen religiösen Druck gehen, sondern es soll darum gehen, dass wir als Kinder Gottes sein Licht durch uns leuchten lassen zu den Menschen, dass wir die Menschen lieben. Vaterschaft, Mutterschaft hat mit Liebe zu tun, hat damit zu tun, sich zu kümmern. Und wir sind gerufen, uns mehr und mehr für die Leute in unserer Umgebung zu kümmern. Dass wir Hirten werden, in unserer Stadt, dass wir Hirten werden dort, wo wir sind. So keine Überforderung, kein religiöser Druck, keine Last werden, aber anzufangen, dass wir aus dieser Kraft Gottes leben. Und so wichtig dabei ist, immer zu wissen, dass wir selber Söhne und Töchter sind. Wir können das nicht. Wir sind nicht das Ende. Wir sind eine, für die Menschen sind wir nicht die Quelle, die Source, sondern wir sind die Resource sozusagen. Wir sind die Ressource, aber die wahre Source, die wahre Quelle ist Gott. Und wir können uns einpropfen und seine Liebe weitergeben. Ein Vater, eine Mutter hat gelernt, Sohn zu sein und Tochter zu sein. Wir sind zuerst Söhne und Töchter. Und dürfen seine Vaterschaft erleben. Und wir dürfen auch Vaterschaft erleben von Geschwistern. Und ja, wir dürfen hier Vaterschaft erleben. Wir dürfen in der Gemeinde Vaterschaft und Mutterschaft erleben. Und aus dieser Sohnschaft und Tochterschaft selber zu Vätern und Müttern werden. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater hat uns verlassen, als ich ein Baby war. Und meine griechische Mama hat auch vieles gut gemacht und ich habe das halt nur gekannt, die Mama. Ich wusste schon, dass es sowas wie Vater gibt, also aber es war jetzt alles, was ich direkt kannte und es war jetzt nicht so, mir war nicht so bewusst, als ich aufgewachsen bin, ja, das ist jetzt unbedingt, eigentlich wäre jetzt schon gut, dass ein Vater da wäre. Also dieser Gedanke kam mir nicht so. Bin mit 19 Jesus kennengelernt und mit 20 Gesundheit war ich dann in einem Gottesdienst und in einem Gottesdienst ging es auch um diese Vaterschaft und ich habe so langsam gemerkt, hey, Moment, schön und gut, meine Mutter hat viele Dinge auch toll gemacht, aber hey, da ist ein Vakuum entstanden, da ist eine Leere, da ist etwas, was ich nicht, da ist etwas, was schon, ja, was ich nicht hatte. Und wo eine Leere ist. Und da kam so ein Bewusstsein dafür. Und ich habe gemerkt, oh, da ist eine Wunde und da brauche ich Vaterschaft. Und da Gott anzufangen, richtig als Vater ranzulassen. Und auch in den Jahren habe ich erlebt, einfach Gott als Vater, aber auch durch Väter, durch ältere Geschwister im Glauben, durch Männer Gottes, die einfach Vaterschaft gezeigt haben, durch Mütter, durch Frauen Gottes, Mutterschaft erlebt habe und auch Heilung in dem Bereich erlebt habe, aber weiter auf dem Weg bin, überhaupt noch auch zu lernen, was heißt Sohnschaft, was heißt es, Kind zu sein. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass dieses ein Herz eines älteren Bruders oder ein väterliches Herz anfängt in mir zu brennen, ob es mit Kindern ist oder Jugendlichen oder Menschen, dass diese Vaterliebe anfängt. Und auch weiß ich, dass Gott zu mir gesprochen hat oder auch als Leute prophetisch für mich gebetet haben, dieses Wort ausgesprochen, dass ich Vater sein werde für viele. Und das ist so eine Sache, wo du so im Logischen denkst, wie kann das sein? Ich habe das doch nicht empfangen, ich habe das doch nicht bekommen, wie kann ich das werden? Aber es ist typisch Gott, der ein Vakuum füllen kann und so stark überfließen kann, dass er sogar das nimmt, wo du einen Mangel hast und Überfluss geben kann und aus deinem Mangel, aus deiner vergangenen Gefangenschaft wirklich einen Dienst machen kannst für andere. Und das ist das Tolle in Gott. Und ich darf erleben, wie das beginnt, ob das jetzt mit Kindern ist in der Schule oder jungen Leuten. Was macht Vaterschaft noch? Vaterschaft multipliziert sich. Vaterschaft gibt Frucht weiter. Vaterschaft bringt Frucht. Jesus sagt, es ist wichtig, dass ihr Frucht bringt. Aber ihr könnt es nicht aus eigener Kraft. Schaut auf mich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, Vaterschaft bedeutet, in der Intimität zu bleiben, aus der wir Frucht bringen können. Vaterschaft heißt, Dinge zur Geburt bringen. Paulus sagt, hey, ich bin hier in Geburtswehen, bis Jesus in euch zur Geburt kommt. Er steht. Vaterschaft und Mutterschaft hat Geduld, mit Leuten zu warten, in denen Christus Gestalt annimmt. Ob die Leute gerade Christus kennenlernen oder in ihm wachsen oder ihm einfach näher kommen. Vaterschaft und Mutterschaft bringt geistliche Söhne und Töchter. Ob Menschen zum Glauben kommen oder Christus in ihnen wächst oder sie einfach so geliebt werden, Menschen, die vielleicht Gott noch nicht kennen, dass Gott anfängt, Dinge zu tun, dass sie sich anfangen zu öffnen. Das ist Vaterschaft und Mutterschaft. Und Vaterschaft und Mutterschaft, was ich cool finde, Ich komme gleich zum Schluss. Wir sehen oft im Alten Testament, auch im Neuen, dass es heißt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das waren diese Patriarchen, diese Väter und an der Spitze Abraham. Und das heißt, das war krass. Also das waren Leute, wo man wusste, die sind mit Gott gegangen. Das heißt, das war so eindeutig, das war so klar, das war so ohne Zweifel, dass man gesagt hat, das ist der Gott, von dem wir, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Weil bei Abraham, Isaak und Jakob wissen wir, dass er gewirkt hat. Und wir sehen vorher auch, bevor Isaak jetzt herangewachsen ist, also als er noch kein Vater selber war, heißt es auch an den Stellen hier ungefähr da, wo ich, also so in den Kapiteln, wo ich vorgelesen habe, du weißt, was ich meine, gell, Ira, du weißt schon Bescheid. Und da heißt es, der Gott Abrahams. Vater ist dafür, eine Mutter ist dafür bekannt, dass sie mit Gott geht. Dass wenn Menschen sagen, wenn Menschen Daniel sehen und sagen, hey, ich kenne ihn. Hey, ich kenne ihn, der ist cool drauf, obwohl er Christ ist. Ja, das, Leute denken manchmal, Christ ist immer nur ganz langweilig. Der glaubt das wirklich. Wow. Das ist der Gott Daniels. Ne? Michael, ja, er ist ein Fels. Er hat über Jahre treu seinen Dienst gemacht. Wow, ich sehe in seinem Leben, hier ist ein Zeugnis Gottes und das inspiriert mich, auch mehr von Gott zu wollen. Und das ist der Gott Michaels. Wir sehen, das ist eine krasse Stelle im Buch Daniel. Da ist Daniel ja in der babylonischen Gefangenschaft und der hat so eine Gunst beim König, dass der König irgendwie sagt, als er dann, der war dann, oh Gott, dein Gott hat dir geholfen, als er in der Löwengrube war, als er im Feuerofen war, dein Gott hat dir geholfen. Das heißt, es wurde klar, dass Daniels Gott lebendig ist. Christina, sie ist durch Höhen und Tiefen, hat sie festgehalten an Gott. Sie ist, wow, der Gott Christinas. Der Gott Christinas inspiriert mich, Gott nachzufolgen, weil sie es in guten Zeiten und in schlechten Zeiten hat sie nie aufgehört, an Gott festzuhalten. Und in Matthäus 5, 14, 16 heißt es, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, leuchtet euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Wo sehen Gott unsere guten Werke und preisen deshalb unseren Vater im Himmel. Und die guten Werke nicht aus Werkgerechtigkeit, weil wir jetzt irgendwas zeigen müssen, aber weil es ein Outflow ist, weil es durchfließt, das, was Gott in uns ist, der Gott in uns ist, uns dazu führt, Licht zu sein. Und Menschen das sehen und sagen, wow, ich preise meinen Vater im Himmel, weil die Person hier, weil ich sehe den Fingerprint, ich sehe den Fingerabdruck Gottes in der Person in dem Leben dieser Person. Und das ist der Gott Christinas oder Daniels oder Annikas. Das ist der Gott Abrahams. Das ist der Gott von diesem Vater, von dieser Mutter. Und da hinein ruft uns Gott in diese Vaterschaft, in diese Mutterschaft. Okay, Amen. Ich möchte noch für uns beten und euch bitten aufzustehen. Und ich möchte einfach nochmal für diese Punkte für euch beten. Und auch gerade, wenn dich irgendein Punkt besonders berührt hat, dann nimm das an. Und dann geh weiter mit Gott. Wisst ihr, wir hören eine Predigt und weißt du, vielleicht viel wurde gesagt, vielleicht hatte ich nicht alles so klar angesprochen, aber vielleicht hast du einen Punkt mitgenommen. Dann nimm ihn mit, bearbeite ihn. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so sehr liebst und ich danke dir, dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Ich danke dir, dass wir lernen können von diesem Leben von Abraham und ich danke dir, dass wir durch deinen Geist primär lernen, der diese Geschichte lebendig macht, der auch diese Predigt irgendeines Griechen benutzt, um zu uns zu sprechen. Und ich danke dir, Vater, und ich bete, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Ich bete, dass wir deine Stimme hören. Ich bete, dass wir zur Ruhe kommen und erkennen, dass du Gott bist. Vater, ich bete, wo Ohren vielleicht geschlossen sind, wo vielleicht verstopft sind, Herr, dass du jetzt Ohren öffnest in dem Namen Jesus, so wie Jesus gesagt hat, öffnet euch zu den Ohren des Tauben. Vater, bete ich, dass du Augen jetzt, Ohren öffnest im Geist, auch Augen, das zu sehen, was du tust, in Jesu Namen. Und dass wir in einen Punkt kommen, wo wir deine Einladung hören, in die Beziehung mit dir, in die Jüngerschaft und auch in deinen Ruf, in das neue Land, Herr. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, uns zu uns sprichst über Dinge, von denen wir uns trennen sollen, ob das Bindungen sind, ob das vielleicht alte Krücken sind. Die haben uns geholfen, als unser Knie verletzt war, aber unser Knie ist vielleicht schon geheilt und wir laufen noch mit diesen Krücken rum, Herr. Dann zeig uns das, dass wir noch auf alten Dingen bauen, die wir nicht mehr brauchen. Vater, ich bete, dass du uns frei machst von jeder Krücke in diesem Raum, in dem Namen Jesus. Vater, ich bete auch für Sapso und für diese Gemeinde ganz konkret, für jeden einzelnen von uns, aber auch für Sapso als Gemeinde, dass sie als Armee weiterlaufen und in Leichtigkeit, wirklich in Leichtigkeit von aller Last, diese Liebe weitergibt, diese Perfect Love in sich trägt und weitergibt und nicht gegen, aber für Menschen kämpft, gegen die Dunkelheit, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Ich danke dir und bete, dass du uns hilfst, deine Verheißung zu glauben, auch wenn es nicht so aussieht, als ob es in Erfüllung kommt. Ich bete, dass du uns vor Ishmaels bewahrst, Dinge in eigener Kraft zu tun, aber auch davor, einfach deine Verheißung brach liegen zu lassen. Vater, aktiviere Dinge, die du zu uns gesprochen hast. Ich bete in Jesu Namen, dass du jetzt Menschen erinnerst an alte Verheißung, Vater, dass du uns Dinge wieder in den Kopf und in den Geist hineinsetzt, Dinge, die wir vielleicht zur Seite gelegt haben, wo wir vielleicht bitter geworden, ach, das macht Gott sowieso nicht mehr, Vater. Danke, dass du treu bist zu deinen Verheißungen. Vater, ich bete so eine Wiederauferstehung dieser Verheißung in Jesu Namen. Vater, ich bete, dass du uns zeigst, wo wir zu festhalten an unserem Isaac, an unserer Segnung, wo wir vielleicht eine Sache komplett abgeben sollen oder, Vater, einfach auch die Sache, die hinhalten sollen auf deinen Altar und sagen, Herr, zeig mir, wie ich damit umgehen kann. Es ist deins. Ich nehme nicht die Ehre dafür, sondern es ist deins, Herr. Vater, zeig uns das und lass uns dein Angesicht mehr lieben als deine Segnung. Und Vater, ich bete, dass du uns in die Vaterschaft hineinnimmst, Vater, und ganz zuerst, dass wir deine Vaterschaft erleben, dass wir als Söhne und Töchter lernen zu sein und vor dir zu sein, in dir zu wachsen. Aber Vater, dass du auch in uns etwas baust, Vaterschaft und Mutterschaft auszuleben für diese Welt, die verloren ist und die dich braucht, Vater. Und wir segnen Frankfurt als eine Stadt, die keine Waisen ist, sondern die Vaterschaft erlebt. Herr, dass der Leib Christi in der Vaterschaft Gottes, in der Mutterschaft Gottes aufsteht und dein Vaterherz weiter kommuniziert. Ich danke dir, Vater. Amen.